Herzlich willkommen beim Endion Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation. In unserer neuen Staffel begrüßen wir als Host den Industriedesigner Moritz Rose, der sich mit Experten aus der Praxis über die digitale Transformation im Mittelstand unterhält, über Herausforderungen und Learnings und darüber, wie man Unternehmen erfolgreich durch den Wandel führt. Selbst mit langjähriger Erfahrung in den unterschiedlichen Designrollen bei Phoenix Design, Fissmann und PwC ausgestattet, beleuchtet er mit seinen Gästen den Impact von Design auf die Digitalisierung, den Unternehmenserfolg und vor allem auf den Menschen.
Herzlich willkommen zum Endion Podcast mit Jan Küster. Wir sprechen heute über Innovation und wer da meint, Innovation, da gab es doch schon mal mindestens einen Podcast zu dem Thema, muss wissen, dass Jan als Gründer und Director des Founders Fight Club der prädestinierte Gesprächspartner dazu ist, obwohl er keinen Innovations-Background hat, sondern und gerade weil er einen Business-Development-Background hat. Sprich, Businessmodelle an den Markt zu bringen, ist ein Kerngeschäft seit über 10 Jahren. Auch als Mentor-in-Residence bei Plug and Play und diversen anderen Stationen begleitest du Unternehmen dabei, ihren Markterfolg zu finden. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank, Moritz. Ich bin auch sehr, sehr gerne hier. Das hast du schön vorgetragen. Und da vielleicht nochmal kurz zu elaborieren, der Founders Fight Club versteht sich als Box-Gym für Entrepreneurship. Denn als ich da mittlerweile 14 Jahren gestartet habe, hier in der Startup-Szene aktiv zu werden, aus einem klaren Interesse daraus, Business Development für neue Produkte zu begleiten, haben wir gedacht, ja, es gibt zwar sehr, sehr viele Events, wo der Banker dem Gründer zuhört, der ein Facebook für Katzen gründen will und er sagt der Banker dann, das ist aber total dufte, dass du das tust, finde ich ja total spitze. Naja, stellst du mir jetzt einen Check aus? Nein, auf gar keinen Fall, weil die Idee ist total Banane. Das heißt, es gibt so einen Leerlauf zwischen denen, die gründen wollen und es gab einen Leerlauf zwischen denen, die denen auch klares Feedback geben. Ich bin bis heute ein furchtbar schlechter Boxer, aber mit sehr großer Begeisterung für den Sport und dort bin ich eben parallel ins berühmte Boxwerk in München gegangen. Und da ist das ganz anders. Ne? Da wurde mir relativ schnell aufgezeigt, wie schlecht ich im Boxen bin. Aber auch irgendwo sehr, sehr, sehr fördernd, sehr liebevoll. Aber klar, mit aller Härte, Beinhaltung falsch, das machst du falsch, da kommst du nicht aus der Schulter, Hüfte bewegen, locker bleiben. Und eben diese Anweisung, dahin dann irgendwann hinterher im Ring eine passable Figur zu nehmen, aber in so einem schönen kollaborativen Spirit, genau das wollten wir auch in die Startup-Szene bringen und haben mit diesem Spirit eben den Founders Fight Club gegründet. Ja, und jetzt sitzen wir zwei hier und reden über Innovation. Podcast, wo schlaue Leute über schlaues Zeug reden. Innovation gehört da ja immer irgendwo mit dazu, nicht wahr?
Ja, idealerweise. Ist natürlich auch der Kern dieser Serie. Und worüber wir vorhaben, heute zu sprechen, ist, wie Innovation in etablierten Unternehmen funktionieren kann und auch in weiten Teilen, warum sie nicht funktioniert. Auch das ist ein riesengroßes Thema, was schon vielfach aufgebohrt wurde. Worauf wir heute konkret eingehen wollen, ist die Last vom Vertrieb, beziehungsweise auch der Grund, warum wir glauben, dass der Vertrieb sich perspektivisch selber abschaffen muss, um erfolgreich zu sein. Und im Folgeschritt wollen wir über sogenannte Innovations-Communities sprechen, die Kern des Lernens der Prinzipien von Lean Startup sind, alles unter dem Stichwort Punch-Out-Tech. Vielleicht könntest du das auch nochmal aufnehmen, zu erklären, was sich dahinter verbirgt und dann steigen wir direkt ein.
Ja genau, also bei Punch-Out-Tech geht es darum, das ist eins unserer Formate wirklich für den Anfänger, der sagt, ich möchte mal lernen, was ist das denn, ein Startup gründen? Und da gibt es viele schlaue Leute, viel Erfahrung, die sich dazu Disziplinen aufgebaut hat. Man kennt das in anderen Bereichen. Die Softwareentwicklung hat ja Agilität hervorgebracht. Ne? Design Thinking ist themenverwandt, aber eben auch Lean Startup. Und in Lean Startup gibt es diesen heiligen Gral der Product Market Fit. Ne? Also dann, wenn ich ein Produkt gebaut habe, was auf einen Markt trifft, der dieses Produkt auch wirklich haben will, weil es für diesen Markt einen Mehrwert liefert. Und da gibt es so eine Reihe von Lektionen, die wir durchgehen wollen. Das tun wir virtuell in Punch-Out-Tech. Und Punch-Out-Tech ist damit ja so unser Einstiegsformat, wo man das mal lernen kann und vor allen Dingen eben auch Anschluss an eine solche Innovations-Community erhalten kann. Das startet im Januar. Das ist auch schon mein gesamter Plug. Auch das kann man googeln. Januar, gerade eben, legen wir los mit dem nächsten Batch. Es ist vollkommen kostenfrei. Insofern schlechter Plug. Ich habe da nichts von. Aber wäre viel Spaß. Wir finden darüber immer viele tolle neue Freunde und begeistert uns eben dessen sehr für dieses Format.
Ja, vielen Dank fürs Hijacken und diesen Plug. Dann legen wir direkt los. Also, ich bin Unternehmer, Unternehmerin und würde jetzt gerne Zugang zum Startup-Ökosystem oder generell zu einem Kontext von Innovation haben. Ich habe vielleicht schon mal eine Startup-Safari mitgemacht oder ich war schon mal bei einem Hackathon oder in unserer Firma gibt es auch schon eine kleine Gruppe von Leuten, die wir dann auch zu irgendwelchen Schulungen schicken oder sowas. Was muss ich noch mehr tun? Wo muss ich angreifen?
Ich glaube, der erste Schritt liegt immer darin, überhaupt das Innovationspotenzial zu definieren, was wir denn erschöpfen wollen. Ne? Also eine klare, transparente Zielsetzung und in dieser auch sehr realistisch zu bleiben. Ne? Da gibt es ein Beispiel auch aus unserem Kundenkreis, wo er hat gesagt, naja, ihr habt jetzt mal 2 Millionen, damit könnt ihr jetzt ein paar Platzierungen auch machen. Entweder ihr entwickelt selbst oder ihr beteiligt euch bei sehr frühphasigen Ideen, irgendwas, was ihr aus unserer Partnerschaft mit der Uni ziehen könnt. Und dann sagen wir mal, 2-mal dürft ihr auch scheitern, aber die anderen 3 müssen schon Mega-Erfolge werden, weil die sollen das wieder auffangen. Und das ist eine schwierige Herangehensweise. Ne? Also schöner ist zu überlegen, wie kommen wir denn dazu, überhaupt zu sagen, in welche Richtung unsere Innovation hingehen soll. Was wir dabei herausgefunden haben, was die Leute weiterbringt, sind so 2 große Themen. Einmal gibt es dieses 4-Säulen-Prinzip guter Ideation. Das heißt, ich schaue mir an, wo gibt es vielleicht gerade ein total tolles Problem, aber eine furchtbar, furchtbar schlechte Lösung. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter. Bei mir war das zum Beispiel Dating. Ja, also als ich ein Jungspund war und durch die Dörfer getingelt bin, musste ich enorm viel Zeit und Ressourcen investieren, damit ich an mein Date komme. Das mag auch an meinem Auftreten liegen. Und musste aber in jedem Fall sehr, sehr viel tun, damit es überhaupt zu einem Erstkontakt kommt. Wenn ich mir heute meine Nichte oder meine Neffe anschaue oder auch die jungen Menschen in unserer Community, die verwenden halt alle Tinder. Und das löst das Problem viel, viel besser. Ja, und das ist so eine erste Säule, gibt es solche Themen. Eine zweite ist, gibt es irgendeine neue Technologie? Da kann man sich immer ganz gut den Gartner Hype Cycle anschauen. Welche Technologien sind in meinem Segment gerade vorstoßend? Da gibt es ein paar allgemeine Themen wie AI, also KI, Machine Learning, irgendwas im Bereich Blockchain oder Quantum etc. etc. Ja, und eben überlegen, würde das den Markt ändern? Vollkommen neue Businessmodelle. Da sehen wir ganz häufig eben solche Themen wie Marktplätze oder eben auch Software as a Service Modelle. Gibt ganz tolle Überlegungen dazu, wie könnte man denn andere Strukturen, wenn ich jetzt im Baugewerbe unterwegs bin, gibt es ein House as a Service, ja, kann, natürlich gibt es das, weil ich das per Miete zahlen kann, aber kann ich vielleicht auch irgendwo Eigentum übernehmen, ja, im Ausbau, was gibt es da für Modelle? Und zu guter Letzt gibt es irgendwas, wo ich den Spaßgrad einfach sehr stark erhöhen kann, also gar nicht jetzt unbedingt darauf abstimme, da gibt es ein riesiges Problem, was gelöst werden muss und dann vielleicht kann ich den Status quo eben auch noch ein Stück weit höher heben und kann sagen, okay, von hier aus würde eine Lösung einfach viel mehr Freude bereiten. Und dann, wenn ich diese Pointers so zu mir genommen habe und mir darüber so ein bisschen Klarheit verschafft habe, glaube ich, ist ganz wichtig zu überlegen, wo gibt der Markt denn demnächst sein Geld aus? Und da habe ich 2 Lieblingsbeispiele. Das eine war eine große Brauerei, die uns mal ganz witzig erzählt hat, warum sie so unfassbar viel Geld in Cannabis steckt. Und zwar, weil sie sagen, wir sind an sich keine Brauerei, wir sind Annehmer von Intoxikationsbudget. Und wenn du Intoxikation betreiben willst und du rauchst jetzt einen Joint, dann trinkst du wahrscheinlich danach weniger Bier. Oh, wenn das der Fall ist, hätten wir aber trotzdem gerne dasselbe Geld von dir. Wir möchten gerne dein Budget haben, weil du bist unser Markt. Ja? Also da steht, glaube ich, ganz, ganz viel Entwicklung frei. Das ist eben das zweite Beispiel. Ich gebe heute noch dasselbe Geld für Mobilität aus wie vor 4 Jahren, als ich noch ein eigenes Auto habe. Aber ich wohne halt in einer Großstadt. Ich habe 1000 Share-Angebote. Ich fahre eigentlich in einer Tour irgendein Share-Auto oder irgendein anderes innovativeres Mobilitätsangebot. Freue mich auf die Flugtaxis. Gebe dasselbe Geld aus, gebe es nur ganz woanders und ganz dezentral aus. Ne? Und es ist immer ganz gut, das Dach zu bauen, solange die Sonne scheint und mir dann eben jetzt schon Gedanken darüber zu machen, wo könnte mein Markt denn hingehen und da vielleicht auch schon für vorzubauen.
Okay, also ich habe mir mal notiert, Problem Solution, also ein Stück weit zu schauen, wo sind große Probleme, die vielleicht nicht ganz so vorteilhaft gelöst sind, neue Technologien im Blick zu behalten, neue Businessmodelle im Blick zu behalten und auch zu schauen, wie man vielleicht mehr Spaß, mehr Freude, mehr Eleganz in existierende Lösungen bringen kann. Das sind, glaube ich, alles soweit Lösungsansätze, sage ich mal, die mir als UnternehmerIn bekannt sind. Ich würde nochmal jetzt ganz, also um dieser Überforderung so entgegenzuwirken, dass man denkt, oh Mensch, jetzt muss ich irgendwie auch zu Blockchain jetzt lesen und oh nein, was muss ich denn jetzt hier alles im Blick behalten? Irgendwelche Startup-Magazine abonnieren? Oh nee, offline macht man ja nicht mehr und weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein Innovationsbudget für nächstes Jahr und das würde ich jetzt gern mal irgendwie verbraten und zwar möglichst wertstiftend. Was würdest du sagen? Wo stecke ich das rein?
Ins Machen. Ne? Also tatsächlich zu überlegen, wie kommen wir dazu, jetzt mal einen Prototypen zu entwickeln, auf einem Bedürfnis, was wir ableiten können. Und da eben jetzt nicht unbedingt zu gucken, was ist ein Industrietrend, sondern einfach mal mit meinem Vertrieb zu reden und dann immer zu unterscheiden, ist das jetzt nur eine inkrementelle Innovation, also braucht unser Stück Hardware noch diesen Knopf oder unsere Software noch diesen Pfeil, da zu überlegen, was könnte vielleicht ein bisschen radikaler sein und dann aus der Idee, und ich glaube, Moritz, sprechen wir eine Sprache, wir beide mögen PowerPoint-Präsentationen nicht so gerne, oder? Also auch du bist doch auch jemand, der viel lieber mal schnell was zum Anfassen produziert und da glaube ich, weißt du ja auch, dass das gar nicht viel Budget braucht, aber so viel mehr bringt, oder?
Ja, also ich schwank gerade so ein bisschen zwischen dem einerseits im Projekt lernen und ich glaube, da gibt es in Unternehmen schon ein gewisses Manko, ne? Dass man eben überlegt, Mensch, wir sind gerade dabei, die letzten Leistungsprozent noch zu quetschen aus unserem Projekt und wollen auch in der Folge jetzt, wenn wir unser Produkt in der neuen Serie rausbringen, muss das relativ nah bleiben an dem, was wir gerade haben, weil wir haben ja die Distributionskanäle, wir haben ja die Vertriebswege und wir haben ja auch unseren Kundenbeirat, die uns ja schon gesagt haben, dass das alles soweit ein viel, viel besseres Produkt ist als das vorher. Aber es bleibt ja so ein bisschen die Angst, dass da vielleicht doch nicht das dabei rauskommt oder dass von irgendwo um die Ecke vielleicht irgendein neues Geschäftsmodell kommt, das uns dann da gefährlich wird. Und deswegen, also machen, bin ich vollkommen dabei. Ich liebe das. Bin ja selber sehr, sehr begeisterter Anfänger. Also einfach Produkte anfangen und möglichst schnell irgendwie greifbar machen. Sehe aber doch in Unternehmen so viel in den letzten Jahren, wo es, ja, also so, ich fand Startup Safari zum Beispiel immer total albern. So, ne? Ja, dann guckst du dir die alle an, dann fährst du wieder nach Hause in dein Muckelchen-Standort irgendwo versenkt im tiefsten Deutschland und dann sitzt du da wieder so. Ne? Und dann fragt man sich, ja, vielleicht müssen wir mal ins Silicon Valley fliegen. Ja, kann man ja auch machen. Oder man liest irgendwie mal 5 Bücher jetzt zwischen den Feiertagen. Aber dann kommt man eben auch wieder und fragt sich, ja Mensch, was mache ich denn jetzt? Ne? Und so viele Projekte, die begonnen werden in Unternehmen, so kommt es mir vor, oder auch vielleicht sogar Labs, die dann gegründet werden, werden wieder geschlossen. Und mir kommt es im Moment ein bisschen so vor, als wäre in vielen Unternehmen, vielleicht auch jetzt durch Covid bedingt, so ein Stück weit so eine Ernüchterung, dass viele sagen, wir konzentrieren uns jetzt, glaube ich, wieder mal so ein bisschen auf uns und unser Machen. Und so viel ist jetzt gar nicht passiert. Auch durch Covid nicht, sind uns die Zahlen nicht eingebrochen. Und wir machen jetzt einfach mal weiter. Und das kann es ja natürlich nicht sein. Und ich frage mich, was ist gerade so der Weg, meine Mitarbeitenden auch irgendwie mitzunehmen auf dem Weg? So, müssen wir jetzt einen Agile Coach hiren, der uns hier Methoden beibringt? Oder machen wir jetzt alle mal irgendwie einen Design Thinking Workshop? Also was da gerade so der angesagte Trend ist oder so, ne? Gab es ja irgendwie jetzt die letzten Jahre das ein oder andere.
Ja, ich glaube tatsächlich, wenn ich genug Budget hätte, all of the above. Ja, also alles von davon, weil wir nicht sagen können, es gibt diesen Prototyp des innovationssuchenden Unternehmens schon immer in der Aufgabe, weil das auch ein Kern von Entrepreneurship ist. Ja, ich verwende meine Ressourcen bestmöglich, um ein besseres Ergebnis zu machen. Ich allokiere Ressourcen. Also das hat ja Peter Drucker auch ganz gut identifiziert. Jetzt ist halt die Frage, warum möchte ich denn Innovation betreiben? Möchte ich mich nach vorne absichern? Dann kann auch, es gibt durchaus den Weg, ja, nachdem ich all das getan habe, dann eben festzustellen, weißt du was, meine Mannschaft ist so, wie sie ist und ich kriege hier jetzt auch die Leute nicht so gut abgeholt. Vielleicht ist es besser, wenn ich mir kleine Enklaven aufbaue, in denen ich arbeite und erstmal mit kleinen Produkten versuche, überhaupt erste Erfolge aufzubauen. Ne? Und das ist ganz wichtig. Das heißt, man schaut sich ganz gerne einfach mal an, wo hätten wir jetzt ein Thema? Man kann einfach mal eine Bilanz lesen und sagen, wo geht unser Geld hin und wo glauben wir, dass wir über ein Digitalprodukt besseres Geld kriegen können, mehr Geld einnehmen oder anders Geld sparen können. Und gibt es irgendeine Digitalisierungskomponente an unserem Produkt, die wir ausprobieren können? So, wenn ich das habe, dann würde ich halt gucken, dass ich nicht dahin gehe und sage, okay, wie gestalte ich jetzt Disruption? Weil das im ersten Wurf zu machen, ist eben, als ob ich nach einem Training gegen Mike Tyson in den Ring steigen möchte. Das wird nicht funktionieren. Ja, da hat er dem oder sein Trainer Custer Martin gesagt, everybody got a plan until you get punched in the face. Ja, du hast so lange einen Plan, bis du das erste Mal aufs Maul kriegst. Und ganz richtig. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da ein Ergebnis produzieren, wo erstmal andere im Unternehmen sagen, oh, das finden wir auch. Und dieses mal weg von der PowerPoint-Präsentation zu gehen, das geht eben dadurch, dass ich zuerst mal wirklich Ideation betreibe. Ob ich mir dazu einen Berater hole, mir Techniken anschaue, aber erstmal überhaupt dadurch, dass ich offen einlade zu einer Ideation-Session, das nach Möglichkeit sogar freiwillig mache, aber vor allen Dingen abteilungsübergreifend und das außerhalb der Arbeitszeit. Damit separiere ich schon mal relativ schnell, wer interessiert sich dafür überhaupt in meinem Unternehmen. Denn es gibt einfach Leute, die machen einen super Job, aber die machen den Job nicht aus der Erfüllung ihrer Profession raus, sondern die wollten halt schon immer der beste Angler der Welt werden und die arbeiten von 9 bis 4, damit sie sich den Angelsport leisten können und dann auch noch in den Urlaub fahren und die Hypothek abzahlen. So, der wird jetzt morgen nicht unbedingt ein Stück Software entwickeln, was man unternehmen Unternehmen revolutioniert, ist auch gut so. Daneben sitzt aber vielleicht einer, der sagt, hey, mein Talent wird hier nicht voll genutzt. Ich möchte mich auch anders ausüben. Ich interessiere mich für solche Themen, deswegen gehe ich zu diesen ganzen Events, ob jetzt in Berlin oder Bielefeld, ja, und würde mich eigentlich auch freuen, wenn wir das hier auch häufiger in unserem Unternehmen machen würden. Also fängt man damit mal an, ne? Und dann gibt es so ein klassisches Curriculum über Persona-Design, Ermittlung einer Unique Value Proposition. Wir bauen so einen Prototypen eines Produkts auf, was wir mal anderen zeigen, damit die mal Knöpfe drücken können und sagen können, was ihnen gefällt. Dann iterieren wir das weiter, aber gehen damit so schnell wie möglich an einen echten Kunden und lassen uns nach Möglichkeit sogar noch ein LOI unterzeichnen, der sagt, wenn wir das Ding so fertig bauen, wie du das haben willst, kriegen wir Geld von, ne? Oder eine andere Leistung, kriegen eine Pressemitteilung, kriegen die Währung, die wir von dir haben wollen dafür. So, und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir so ein erstes Leuchtturmprojekt. Und egal, wie klein das ist, das muss dann durch die interne Kommunikation, ob das jetzt die E-Mail vom Chef der 25-Mann-Truppe ist oder eben vom Vorstand, der das anerkennt, dann können wir anfangen, ja, eine Gemeinschaft aufzubauen.
Und die Gemeinschaft ist dann auch übers Unternehmen hinaus eventuell.
Ich würde das so sehen. Im besten Fall ist sie das, ne? Und zwar bedeutet das auch, die Kollaboration der bestehenden Kunden mit einzubeziehen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied zwischen den Firmen, die nämlich noch gar keine Kunden haben. Das ist ja die Agilität des Startups. Die ist ja aus der Not geboren, ne? Wenn ich halt keine Kohle habe, dann muss ich 3 Jobs auf einmal machen, ja? Das ist nicht, weil ich irgendwie ein Agile-Zertifikat bei Chibo gekauft habe, sondern ich habe halt keine Assistenz oder kein Produktmanager. Und keinen, ich muss halt 5 Jobs auf einmal machen in irgendeiner Form. Ne? Ja, und auf der anderen Seite habe ich auch noch keine Kunden. Das heißt, all meine ersten Kunden wissen, dass ich ein Startup bin. Das heißt, die Erwartungshaltung geht auch in Richtung der Erfüllung ein bisschen nach unten dafür eben, hey, ich kann helfen, das Produkt mitzuentwickeln und kriege das dementsprechend das, was ich haben will. Ja, da gibt es große Vorteile für Unternehmen, sich so zu entwickeln. Und der Startup macht das aus der Natur getrieben. So in der etablierten Unternehmenswelt ist das genau mein Problem. Denn ich habe ja irgendwie über Generationen, Jahrhunderte diese Distributionskanäle aufgebaut und die will ich jetzt um Gottes Willen beschützen. Weil wenn da einer rangeht und da jemand was kaputt macht, dann gefährde ich ja wirklich wesentliche Bestandteile des Unternehmens. Und wenn ich aber so agiere, dann ist es also ein bisschen wie eine Antiquität, die ich irgendwo rumstehen habe. Ne? Ich weiß, meine Mama hat immer so ganz tolle antike Tische gekauft. Da durften wir noch nie ein Glas drauf abstellen, weil das könnte Ringe geben, weil der Tisch ist viel zu empfindlich. Ja, dann ist der Tisch irgendwie auch irgendwann wertlos, weil der Tisch, wo ich dann mein Bier draufstelle und mit Freunden trinke, der ist für mich ja eigentlich witziger und brauchbarer. Ja? Und ich glaube, dass das abgebaut werden muss, damit ich da erfolgreich sein kann. Oder eben ich fokussiere mich auf ein vollkommen neues Kundensegment, wo ich vielleicht meine aktuelle Distribution gar nicht darauf ausgerichtet habe und versuche damit zu arbeiten.
Wie ist das mit der Incentivierung, sich in diese Kollektive zu begeben? Also ich finde was sehr, sehr interessant, was ich gerne nochmal versuchen würde, ein bisschen genauer rauszuarbeiten, was du gerade gesagt hast. Ich habe da so ein Stück weit rausgehört, dass Innovation oder generell das Mitwirken an wirklich maßgeschneiderten, potenziell erfolgreichen Lösungen bei Startups, womöglich aus der Not geboren, etwas sehr Kollektives ist. Ne? Etwas, wo man sehr darauf angewiesen ist, auf Feedback, irgendwie da mit vielen Leuten auch drüber spricht und womöglich immer drüber spricht. Und in Unternehmen, also ne, komm, schwarz-weiß ist jetzt so ein bisschen meine rhetorische Prothese hier, aber bei Unternehmen natürlich, ganz anders als bei Startups, ist das ja oft was eher Elitäres, ne, wo dann vielleicht wirklich eher der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin oder auch die CEO irgendwie sagt, ja, das entscheiden wir hier, ne, wo wir unser Innovationsbudget platzieren und das sind dann auch nur so ein paar so die Top-Performer, die wir an die Innovation packen und der Rest des Unternehmens muss dann halt schauen, dass die Prozesse weiterlaufen, wie sie laufen, ne, damit das Geld reinkommt. Und wenn ich das genau richtig raushöre, oder vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, auch wie man das perspektivisch incentiviert, ist das ja so ein Stück weit der Schlachtruf, hey, wir müssen irgendwie versuchen, das gemeinsamer zu bekommen, ne, dass alle, die da irgendwie glauben, sie könnten was beitragen, auch herzlich eingeladen sind, was dazu beizutragen, ne, und wie man das im Unternehmen dann eben auch ins Laufen bekommen kann.
Ich glaube, das ist zuallererst mal ein ganz klares Aufweichen aller Kommunikationskanäle. Ja, da muss wirklich sich jeder auch angesprochen fühlen. Wir haben das Problem in jedem Unternehmen, wo wir hinkommen, dass wir zuallererst mal alle Anglizismen aus unserem Vokabular schmeißen müssen, was schwierig ist, ne? Weil das ist nun mal unsere Sprache. Und wenn ich jetzt erklären soll, wie ein Minimum Viable Product auf Fränkisch geht, weiß ich das im ersten Schritt nicht. Ja? Wenn ich aber eben diese Sprache nicht ändere, dann entstehen Fronten und das ist ganz furchtbar. Dann gibt es nämlich auf der einen Seite die jungen oder alten Wilden, auf der anderen Seite die sowieso nicht fühlen, dass sie eine aktive Mitgestaltungsoption am Unternehmen haben und eben dann nochmal die sagen, hey, hey, komm, das ist jetzt nichts anderes als Lean Startup oder Lean Manufacturing. Toyota in den 80ern, das haben wir alle schon erlebt, ist nichts Neues. Ne? Insofern glaube ich, dass wir die Kommunikation über kanalübergreifend gestalten müssen. Den tollsten Kommunikationskanal Prä-Covid, den wir je hatten, war zum Innovationswettbewerb oder Ideenwettbewerb oder wie wir den auch immer nennen wollen, auf dem Deckblatt in der Kantine, auf dem Ding, was man da auf diese Plastik-Trays packt, ne, zu legen. Ins Intranet zu stellen, aber nicht in das innovative digitale Intranet, sondern da, wo die Kleinanzeigen sind und die Speisekarte. Ja? Und darüber erstmal zu sagen, wir sprechen an. So, jetzt haben wir eben ein ganz großes Problem, was du toll skizziert hast. Das ist ja nicht so, dass das super viel Spaß macht im Startup. Ja, das ist die Hoffnung, dass das irgendwann mal Spaß machen wird und mich eben so in der Überzeugung hält, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass mich das weiter antreibt. Ja, und dafür die Bereitschaft mitzubringen, ist meiner Meinung nach ein Grundkriterium des Erfolgs. Und wenn ich das jetzt nicht habe, ne, wenn ich das, dann ist es ganz schwierig, das zu incentivieren, weil wie soll ich das machen? Jetzt kriege ich das Versprechen von virtuellen Shares, wird ja ganz gerne mal abgebildet. Und das heißt quasi, es sind keine echten Anteile, aber es sind so Pseudo-Anteile. Und wenn das Unternehmen dufte wird, dann gibt ihr das Geld. Ja? Das ist ganz schwierig. Das ist auch steuerlich ganz schwierig, ne, weil das erstmal ein Wert ist. So, das andere ist, in dieser Ideation-Phase ist das alles Dufte, ja, alles ist erlaubt, gibt keine schlechten Ideen, ja, und dann bauen wir was ganz Tolles und ist total schick, so, dann kommen erstmal alle aus dem Unternehmen und erklären dir, warum das Kacke ist, und dann kommen die ersten Kunden und sagen, nicht nur ist das Kacke, das funktioniert auch gar nicht, was du da gebaut hast, so, und dann fängt der Schmerz an, ja, und diese Bereitschaft, durch diesen Schmerz zu gehen, die baut dann ja auch erfolgreiche Unternehmen, das kennen wir auch aus allen anderen Bereichen, ja, der Erfolg, der kommt ja nicht durch nichts tun und durch ich mache nur die schönen Sachen, sondern der kommt auch durch eben Hingabe zum Objekt, egal ob das Musik oder Rap oder Kampfsport ist, ja, ich muss mich da eben reinfuchsen und da auch erstmal mit all diesen Fehlern, die ich dabei mache, leben. Und das gilt es nicht zu incentivieren, sondern das gilt es zu begrüßen, weil die größten Probleme haben wir da, wo jemand denkt, er macht sich seine Karriere kaputt, weil er hier auf der Hobbywiese gerade Scheiße baut. Ja, und das ist ja ein totaler Quatsch. Ja, das heißt, wir müssen auf der einen Seite dahin kommen, dass Fehler durchaus gemacht werden, dass diese kein Karriereende bedeuten, dass die aber auch nicht in den Himmel gelobt werden. Ja, weil es gibt kein Startup, der sagt, hey, wir haben gerade 50.000 Euro verballert. War das nicht toll? Haben wir aus diesem Fehler nicht super Dufte gelernt? Nee, das ist nicht fail first, das ist don't fucking fail. Ja, aber wenn es passiert, musst du trotzdem weitermachen und eben weiter Gas geben und bei der Sache bleiben. So, und da haben Unternehmen ganz, ganz große Vorteile, weil das bedeutet dann eben nicht, dass du da im Ansatz deinen Dayjob verlierst, ne? Sondern hey, okay, war nicht so, wie wir es gemacht haben, wie wir es uns gedacht haben. Wir müssen die Erwartungshaltung anpassen. Wir wissen aus dem Lean Startup, dass eigentlich Iteration, der Wandel vom das Lernen durchs Ergebnis, darauf ein besseres Ergebnis aufbauen, dass das eigentlich der wichtigste Schritt ist, auch in sehr, sehr schneller Entwicklung. Wenn ich das verbiete, eben weil ich sage, du darfst gar nicht iterieren, weil wir haben ja jetzt den Schritt für die nächsten 4 Jahre festgelegt, das ist ganz furchtbar, weil damit signalisiere ich dem Innovationstreibenden, das, was du mir damals in der PowerPoint-Präsentation gezeigt hast, das muss jetzt bleiben. Ja, und den Erfolg, den du dahinter geschrieben hast, der muss auch bleiben. Dann macht der eins, der macht sich die Budgets sehr groß, damit der Failure dann passiert, wenn er schon nicht mehr in dem Job ist. Dadurch kriege ich aber eben nicht dieses Leuchtturmprojekt, dieses tolle erste geschaffene Projekt. Ja, ich kriege kein Verständnis für die Leiden des jungen Innovationstreibenden und ich bekomme dann eben auch nicht das Ergebnis, was ich haben will.
Okay, also Kantine ist, glaube ich, eine super Schnittstelle, um alle abzuholen. Finde ich ganz cool, was du beschrieben hast mit den Zetteln, die dann einladen. Die schönste Anekdote, die ich aus Kantinen kenne, ist, dass bei Volkswagen zu meiner Zeit da jemand mal in den Kummerkasten den Eintopf reingekippt hat. Ist auch ein recht klares Statement. Aber was ich so ein Stück weit raushöre, was für die lieben Zuhörenden vielleicht auch so ein bisschen masochistisch klingt, ist, glaube ich, so die klarste Parallele auch zur Boxwelt, die du ja als Metapher nicht müde wirst zu bemühen, aber ich finde es cool und es wird mir immer klarer, dass man eben so eine, ja, masochistisch will ich jetzt nicht sagen, aber so eine gewisse Toleranz braucht, das Persönliche rauszunehmen. Ne? Mich erinnert das stark auch an die Anfänge im Designstudium, wo man zum Teil wirklich geheult hat, ne? So nach so einer Kritik des eigenen Entwurfs, wo man denkt, ey Mann, die checken das alle nicht, das ist aber geil, so, ich will scheiß Professor oder so, ne? Und dann denkst du danach so, nach 2-3 Wochen merkst du dann, nee, ja, okay, die hatten recht so. Und ich lag da vielleicht einfach ein bisschen daneben, ne? Und wenn ich einen guten Job machen will, muss ich auch mal lernen, zuzuhören und meine Innovation und meine Ideen, die ja oft so ein zartes Pflänzchen sind, wirklich auch mal komplett absägen zu lassen, ne? Und dann an anderer Stelle was zu pflanzen und das so ein Stück weit, ja, als Kultur einzuführen, ne? Also auch wenn ich weiß, dass ich da schon wieder klinge wie 100 andere Podcasts vorher. Was ich aber auch gerne nochmal als Neues mit dir rausarbeiten möchte, bevor wir dann nochmal über Innovation Communities im Detail sprechen, ist das, was du vorhin angesprochen hast mit dem No PowerPoint, dass man Dinge einfach bereit ist, sich unfertiger anzugucken. Das ist, glaube ich, etwas, was extrem entscheidend ist, wenn ich da nochmal an die Kantine oder an das schwarze Brett denke, wo jemand vielleicht ein Scribble hinhängt. Das ist erstmal nicht zugänglich, ne? Da sehe ich irgendwie eine Skizze, die ist vielleicht handschriftlich noch daneben begleitet oder so. Das guckt man dann an und denkt, hä, was ist das denn? Oder so, ne? Mir fehlt Kontext, mir fehlt die Zeit, mir das jetzt in Ruhe anzugucken. Was ist das jetzt? Und womöglich ist das eine der besten Ideen, die ich jetzt dieses Jahr unter die Augen bekommen werde. Und da muss einfach auch, glaube ich, eine Menge Geduld mitgebracht werden, ne? So in Meetings eben, ja, einfach genauer hinzuschauen oder mal Ruhe auszuhalten oder so ein bisschen, ja, ruhiger und behutsamer an Sachen dran zu gehen, bevor man eben immer gleich die Euro-Frage stellt oder sich überlegt, wie das zu dem passt, was man im Moment macht. Wie sind da deine Vorerfahrungen? Mal als recht schroffe Übergabe an dich.
Ja, den Ball nehme ich sehr gerne an. Ich glaube, dass du da vollkommen recht hast. Und ich glaube, dass es schwierig ist, in gut gesteuerten Unternehmen, die eine hohe Prozesseffektivität haben, genau das einzubringen. Ne? Diese Ruhe, mal einen Spieltrieb zuzulassen und dort nicht die allerersten 15, warum klappt das nicht, zuzulassen. Ja, sondern mal zu überlegen, wenn eine Idee hinterher kacke ist, dann ist es halt so. Ne? Aber wir dürfen die Idee direkt von Anfang an nicht die direkt verteufeln, sondern da erstmal mit ja, konstruktiv rangehen. Ne? Ich schreie ja keine Pflanze an und erkläre sie, wie sie jetzt, wenn sie da den Ast wachsen lassen würde, wie das dann alles schneller funktionieren würde. Das ist schon so, aber das hilft in der Phase nicht. Das ist eben das, was vom Kopf herauskommen muss, also Kopf des Unternehmens, da darf der Fisch eben nicht stinken, sondern da muss der Fisch lächeln und sagen, ja, ist gut. Und dafür müssen eben Formate geschaffen werden. Ne? Und jetzt ist eben die Frage, wenn wir diese Formate in die zugelassene Arbeitszeit reinbringen, dann ist das ein Thema, wenn ich sie davon abbringe, dann ist es ein anderes Thema, ne? Weil dann kann sich auch jemand wieder ausgeschlossen fühlen. Ne? Gehört das hier nicht in dem Konzern zu meiner Arbeitszeit, dass ich hier Innovationen, Scribbles bewerte. So, das heißt, diese Freiräume muss ich irgendwo schaffen, das muss ich in die Personalplanung mit reinbringen. Und da könnte ich mir halt vielleicht überlegen, ja, wir reden ja immer darüber, dass Digitalisierung Prozesse vereinfacht. Vielleicht können wir die frei gewonnene Zeit in genau sowas investieren, weil was Digitalisierung sehr gut schafft, ist, bestehende Prozesse effektiver und schneller durch Automatisierung hinzubekommen. Was Digitalisierung nicht gut schafft, ist, originäre Algorithmen zu entwickeln. Da sind wir einfach, ne? Da werden wir vielleicht hinkommen, aber da sind wir noch nicht. Und genau dieses mal im Bauch liegen lassen, mal Zeit zu nehmen, mal wachsen lassen, das ist eben der Aufbau dieser Beziehung zum Objekt. Und das ist ein sehr komplexer Algorithmus und der passiert eben durch Gespräche. Und all die Sachen, die wir in anderen Bereichen unseres Lebens schätzen, ja, unsere Familie, unsere Beziehung, da sagen wir, das ist total wichtig, dass wir reden, uns austauschen, zusammen spielen, zusammen Spaß haben. Aber im Unternehmen, gerade in der Schaffung von Innovationen, soll das nicht der Fall sein. Das ist ja Quatsch. Ja? Insofern müssen wir dafür eben Räume schaffen. Und da gibt es eine ganz interessante Studie von, ich glaube, Anthropologen nennt sich die Gattung, die halt Gesellschaftsstrukturen sich angeschaut haben und die messen die Gesundheit eines Tribes, eines Stamms oder eines Rudels daran, wie hoch der Spieltrieb untereinander ausgebildet ist. Und ich kenne das aus den Familien oder Freunden, mit denen ich mich gerne treffe, da wird überall gespielt, oder? Man hat so auch ein spielerisches Miteinander, da fühlen wir uns menschlich wohl. Obwohl wir dort ein enorm komplexes Regelwerk kriegen, dem wir uns aber eben über Ausprobieren und Fehler suchen nähern können, ja, ist das für uns gut und wir fühlen uns darin wohl. Und dann schaffen wir darin auch Vertrauen. Aber dafür muss dieses Umfeld gestaltet werden und das eben so gestaltet werden, dass es schon noch einen professionellen Kontext hat und sich nicht nach Kindergeburtstag anfühlt. Und das ist auch wieder problematisch, ne?
Ja, siehst du mich gerade ganz heftig nicken. Die visuelle Spur haben die Zuhörenden ja leider nicht, aber ist auch was, worüber ich vor kurzem gerade gelesen habe, dass in mehr und mehr Unternehmen, unter anderem auch im größten und erfolgreichsten Startup Europas, jetzt mehr und mehr so Rollenspiele und Quizspiele unter Mitarbeitenden eingeführt werden, wo du dann wirklich eine Stunde in einem Termin sitzt und dann hat der technische Dienst irgendwie Fragen dazu vorbereitet, wo man im VPN sonst wie jetzt die Lösung für das API vergraben hat oder sowas, ne? Oder die Zugangsnummer von oder so. Und da sitzt eine komplette Abteilung, womöglich auch mit Leuten, die noch geonboardet werden müssen und freuen sich ein tierisches Loch im Bauch, dass die Person die Antwort nicht kennt, weil das doch eigentlich total einfach und sie dürfen aber nicht vorsagen und so, ne? Und da geht eine Abteilung dann nach so einem Meeting raus und wenn du Facilitierender bist oder auch nur Zuschauer in dem Termin, wunderst du dich da so ein bisschen. Aber das hilft eben maximal, da so einen Zusammenhalt und so eine Gemeinschaft und so eine Freude wirklich auch mit komplexen Themen zu schaffen. Ne? Bei mir ist es so, ich habe mit dem Zeichnen sowieso immer schon so ein bisschen die Narrenkappe auf, weil ich halt der bin, der dann irgendwie was malt, ne? Der halt bunte Bildchen da dann immer mitmacht und irgendwie, das ist immer gleich lustig, wenn man mit bunten Stiften kommt oder sowas. Ne? Aber auch das baut so eine unglaubliche Hürde ab, wenn du Leuten mal sagst, versuch das mal ohne Worte einfach zu kommunizieren und die dann gezwungen sind, mit diesem nicht passenden, diesem nicht kommunizieren können, so einen eigenen Witz oder so einen eigenen Spaß auch am Erklären neu zu entdecken, so, ne? Was ja dann auch Workshops schaffen, da überall so spielerische Formate zu machen. Und in den meisten Unternehmen ist es halt eher so, dass man das mal für einen Nachmittag macht, ne? Dürfen die Privilegierten dürfen dann einmal raus mit Hotelübernachtung und abends noch super happa happa und am nächsten Tag geht's dann wieder an den Schreibtisch und dann Excel-Listen kloppen. Also, aber ich würde gerne zum Abschluss nochmal konkreter über Punch-Out Tech mit dir sprechen und zwar konkret über Innovationscommunities auch übers Unternehmen hinaus, wie man die aufbaut, wer da Zugang bekommen kann, warum und vielleicht auch nochmal die Frage, wie du das incentivierst oder was da perspektivisch Erfolgshoffnungen sind.
Ja, ich glaube, ich möchte den Punkt da nochmal aufnehmen. Du hast ja eingangs gesagt, ich habe einen Business Development Background. Ne? Das heißt, mein Job war ja dann eben dieses, was da in den Spielen kreiert wurde, dann irgendwo an Kunden zu bringen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eben bei so einem Kindergeburtstag, ja, und habe nicht die Zeit, meine Kundenkontakte reinzugehen oder den Termin wahrzunehmen und dort eben dafür zu sorgen, dass ich mein Cashflow-Ziel auch erreiche, mein Umsatzziel erreiche, damit ich nämlich meine Provision auch kriege oder meinen Bonus kriege oder was auch immer, dann fühle ich mich da ja gar nicht abgeholt. Ne? Dann sehe ich das eben nicht als einen effektiven Einsatz meiner Zeit. Und parallel geht es bei solchen Themen, die wir da entwickeln, eben auch um Themen, ja, wo der Vertrieb gegebenenfalls auch mal abgeschafft wird oder zumindest große Teile des Vertriebs, weil ich schon gerade in der Erstkontaktannahme durch Digitalisierung viel mehr machen kann, erreichen kann, auch als Unternehmen, auch im B2B-Kontext sehen wir das, weil eben auch mein Endkunde in jeglicher Form sich zuerst digital informiert, bevor er kauft. Und das ist nicht mehr das Türen klingeln, E-Mail schreiben oder die Beziehungspflege vielleicht oder den Beziehungsstart einzuleiten. Ne? So, jetzt wird mir hinterher aber genauso ein Produkt gegeben. Ja, das ist halb fertig und der Vorstand von Stufte, der hat da auch Budget hintergeschossen. Und ich kriege jetzt so ein halbes Stück Ding, nur weil ich gesagt habe, ich finde Innovation auch nicht so schlimm, muss ich das jetzt verkaufen. Ne? Ich weiß, wenn ich das verkaufe, da könnte man tatsächlich incentivieren, indem ich sage, da lege ich jetzt halt eine höhere Provision drauf. Da kann ich aber auch einen Kunden verschießen, weil das ein halbfertiges Produkt ist. Ne? Ich muss ein ganz anderes Erwartungsmanagement betreiben. So, jetzt nehmen wir diese Person mal, ne, aus dem Vertrieb und die hatte bislang noch, war die nicht im Kreis der Privilegierten, ne? Weil das war halt der Vertriebsvorstand, eher als der Key-Accounter oder noch viel schlimmer der New Business Developer. Ne? So, wenn ich den jetzt nicht mit abgeholt habe und den ganz zu Ende dann dahinsetze und sage, so jetzt übernimm mal von hier aus, sonst wird das Ding nämlich nicht erfolgreich, weil wir wollen damit ja auch irgendeine neue Form von Gewinn erwirtschaften, dann ist das sehr, sehr herausfordernd. Insofern glaube ich, dass wenn es uns nicht gelingt, im Unternehmen ganzheitlich alle Bereiche siloübergreifend abzuholen und zu integrieren und da, wo ich es nicht freiwillig kriege, vielleicht einfach mit einzufordern, dann kann es mir gelingen, darauf gute Innovationsstrukturen aufzubauen. Gerade wenn der Vertrieb da selber das Ding mitentwickelt hat, weil er auch die Lücke am Markt gesehen hat oder auch sieht, da bauen sich neue Märkte auf, da komme ich jetzt noch nicht ran, weil wir keine Position mit einem Produkt haben, dann ist das unfassbar wertvoll. Aber die gehören eben nicht zum Kreis der Auserwählten, die das mitentwickeln können. So, jetzt wissen wir brauchen an sich keine Innovations- oder Digitalisierungsaktion. Wir brauchen schon einen strategischen Support und auch ein Budget, wo gesagt wird, das verankern wir nämlich mit Zielen, seien es kurzfristige Ziele oder langfristige Ziele, auf die wir hinarbeiten, gemeinsam auch als Unternehmen. So, das heißt, ich muss zumindest dazu kommen, dass eine Unternehmenskultur stattfindet, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sagt, hey, ich habe eine aktive Rolle in der Gestaltung dieses Unternehmens. Je größer das Unternehmen, desto schwieriger ist es abzubilden, ne? Und desto mehr gibt es ja auch einen totalen Exodus von Talent, gerade in den wichtigen Digitalisierungsrollen, die eben in Startups arbeiten, weil die Mitgestaltungskompetenz so viel höher ist. Also muss ich mir überlegen, habe ich Werte jetzt eben nicht nicht in so einem Berater-Mesh-Up-Verfahren mal eben da hingekritzelt, wir sind innovativ, ambitioniert, nimm mir innovativ nochmal rein und auch ehrgeizig, sondern habe halt Erlebnisse gestaltet, wo ich sage, diese Werte, die wir als Kultur hier vorleben, die sind erlebbar. Ne? Und die können auch durchaus auf die Probe gestellt werden. Das sehen wir gerade in unserer Gesellschaft. Wir befinden uns hier noch zur Zeit an der Pandemie. Wir reden über eine Impfpflicht. Da werden unsere demokratischen Werte und Rechte schon auf die Probe gestellt. Ne? Und das ist dann auch eine Herausforderung. Das ist ein ganz interessanter Diskurs, der auch in Unternehmen stattfinden muss. Weil sonst ist das immer so von oben übergestülpt und das funktioniert dann eben nicht. Bei einem Startup ist es anders, weil es eben von das reine nackte Überleben schon Teil des Wertes ist, der gelebt werden muss. Und da trägt auch jeder eine Mitverantwortung. So, wenn wir uns Communities anschauen, dann werden die eben nicht durch Ergebnisse ausgezeichnet. Ne? Da sagt man nicht, das Ergebnis meiner Großfamilie ist ja in einem Jahr 5 neue Enkel oder so. Ja, das mag die Oma vielleicht denken, aber nicht jeder in der Familie. Das heißt, ich baue mich eigentlich über eine gemeinsame Wertvorstellung auf, egal ob das die Mir-San-Mir-Werte sind oder die 10 Gebote, ja, oder welche andere Form von kulturellen Zusammenschluss. Und dann gibt es Rituale, die aufgebaut werden. Ne? Das Spiel am Samstag oder Sonntag, den Gottesdienst, das Weihnachtsfest, was auch immer, ja, das Treffen mit Freunden, das Kartenspielen in der Kneipe. Es gibt aber immer Rituale, die aufgebaut werden, die gepflegt werden müssen, damit wir eine Kultur und eine Community wirklich erlebbar machen. Und wenn wir das in Richtung Innovation stecken können, dann erreichen wir damit sehr viel. Das ist meiner Meinung nach viel wichtiger, da Budget reinzustecken, dort auch durchaus Beratung zuzulassen. Und gegebenenfalls ist es eben auch so, dass ich erstmal einen Teil meines Unternehmens sich da einpluggen muss und da Zugang zu finden muss und das dann mit der Aufgabe wieder nach innen zu tragen und zu überlegen, wie machen wir das. Bei Beiersdorf, der Dirk, der macht regelmäßige Juice-Up-Meetings, das kennen wir aus anderen Unternehmen, wo einfach, ja, wo diese Rituale so eingeführt werden, um sich über Innovation, Digitalisierung etc. zu unterhalten. Das kann auch erstmal das muss kein Workshop sein, da muss auch kein Berater kommen, das kann man selber vorbereiten. So, wenn ich das aber noch nicht im Unternehmen habe, dann gibt es eben sowas wie Punch-Out-Tech, ja, wo ich sage, hier bauen wir eine Innovations-Community, da kann jeder mitmachen, das Programm ist auch aufgelegt so, dass ich es neben einem Vollzeitjob die 8 Wochen durchziehen kann und da erlebe ich jetzt auch andere Innovationshungrige aus ganz vielen anderen Bereichen. Da habe ich Studenten, da habe ich Young Professionals, da habe ich Rentner und da habe ich eben auch Startups und da kann ich mich mal drin befruchten lassen und überlegen, was macht ihr denn so? Vielleicht können wir das wieder mit nach innen tragen, ne? Oder vielleicht können wir dafür sorgen, dass sich im nächsten Schritt erstmal mehr Leute aus dem Unternehmen dieser Community anschließen und wir dann daraus lernen, was können wir davon jetzt mit. Ich glaube, jeder, der ein Veganer oder ein Vegetarier in der Familie hat, kennt das. Ja? Letztes Jahr haben sich schon noch alle über die Gans gefreut, aber jetzt gibt es auf einmal auch eine vegetarische Option beim Gänseessen bei Oma, weil nämlich jetzt auch einmal der Cousin und der Onkel sagt jetzt auch, ach, Fleisch finde ich nicht mehr so gut. Und so findet eben Veränderung graduell statt. Das ist nichts, was ich aufstülpen kann, weil es eben auch auf eigenen Überzeugungen beruht. Und genau diesen Zusammenhalt muss ich aber erstmal fördern. Und da muss ich aktiv darauf hinarbeiten.
Cool. Ja, vielen Dank. Also ich versuche es mal ein Stück weit zusammenzufassen. Also jetzt nicht nur das, was du eben gesagt hast, das kriegt man ja gerade noch im Kopf hin, sondern das, worüber wir gesprochen haben, weil wir allmählich zum Ende kommen. Vielleicht noch als Mini-Einschub, die Vorbereitung und auch die Anbahnung dieses Podcasts war eine der für mich bisher absolut schwierigsten, weil wir immer so lange telefoniert haben und uns unterhalten haben, bevor wir dann endlich noch die letzten 5 Minuten nutzen konnten, um das abzuhaken, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Das lief heute ganz anders. Ich fand es wirklich super spannend. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Ich denke, die Antwort auf die Frage, wie kann ich mehr Innovation in mein Unternehmen integrieren, Kultur, überrascht jetzt wenig. Allerdings das Futter, das du uns gegeben hast, nämlich das Ganze als Wertegebilde zu verstehen, den lächelnden Fisch fand ich auch sehr schön, dass Kultur eben von ganz oben gelebt werden muss. Vor allem aber auch die Großfamilie, die erstmal nicht über Output geratet ist, sondern über Rituale und kulturellen Zusammenhalt und dann eben viel Geduld, viel Kommunikation und vor allem viel Kollektiv ist, glaube ich, was, ja, was in Verbindung mit dem Vier-Säulen-Prinzip und den Prinzipien von Lean Startup, die ihr ja dann auch bei Punch-Out Tech lehrt, sehr, sehr wertstiftend und voranbringend sein kann, auch für jede und jeden Einzelnen. Ja, und abschließend auf die Frage, wie fange ich denn jetzt an als Unternehmerin, wenn ich jetzt Innovation machen möchte, kann ja durchaus eine der Antworten sein, dass man sich mal mit dir in Verbindung setzt und über Punch-Out Tech spricht oder wie es auch gelingen kann, so eine Innovations-Community eben für sich selbst förderlich ins Wirken zu integrieren. Also vielen, vielen herzlichen Dank und die letzten Worte und Grüße, wenn du noch was loswerden möchtest, gehören dir. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dem schließe ich mich an. Ich hoffe, den Zuhörerinnen hat es gefallen. Das ist halt mein Lieblingsthema. Wenn ich darauf angepiekst werde, rede ich sehr viel. Wenn euch das nicht abgestoßen hat, bei Punch-Out-Tech halte ich mich manchmal kürzer. Einen letzten Plug habe ich noch. Und zwar haben wir ein 8-Wochen-Programm mit Punch-Out-Tech. In Woche 4 geht es um das Thema Minimum Viable Product. Da geht es dann um Prototyping. Und da kann dann endlich der Moritz sprechen, weil der hat mir nämlich schon versprochen, dass er dann mit uns zusammen einen Open-Workshop macht, den wir im Club ab nächstem Jahr einmal im Monat anbieten werden. Und da gebe ich dann das Wort wieder komplett zurück an den Moritz. Ich kann das nur empfehlen, weil auch stimmt, wir haben, glaube ich, gefühlt 4-5 Telefonate zu dem Podcast gehabt. Eins hätte wahrscheinlich gereicht. Aber wir haben einfach sehr, sehr viel Spaß, über Themen zu sprechen, die uns begeistern. Und in diesem ganzen Bereich, wo wir uns sehr einig sind, raus aus dem PowerPoint, hin dazu zu kritzeln, zu malen, Dinge zum Anfassen zu machen, hin in die Aktion zu kommen, ist viel wichtiger als jedes Beraterhonorar.
Ich schließe dann mal nicht ganz jahres- und saisonunabhängig mit besten Wünschen für die Weihnachtszeit und bedanke mich noch bei dir, Jan. Wir sehen uns dann, ich denke, im März und machen da bestimmt ja, was sehr spaßig Kollektives gemeinsam.
Ich freue mich drauf.
Danke dir.